das 20. Jahrhundert war ja ein Jahrhundert voller Entdeckungen. Wisst ihr bestimmt ein paar? Zwei möchte ich nennen. Eine war 1922 in Ägypten, hat sich ein Archäologe aufgemacht, der hieß Carter, ein britischer Archäologe, und er wollte was von diesen ägyptischen Pharaonengräbern finden. Und er ist in dieses Tal der Könige da in Ägypten und hat ein Team dabei und hat sich auf die Suche gemacht und hat lange nichts gefunden, bis sie irgendwann ganz am Schluss auf so eine Höhle gestoßen sind. Es hat so hohl geklungen und das haben sie aufgemacht und es war dann das sagenumworbene Grab des Tutanchamun. Habt ihr bestimmt schon gehört. In diesem Grab, das war eine richtige Grabkammer, waren dann ganz viele Schätze und in diesem Grab lag auch der Pharao und ganz viele Gegenstände, über 3000 Gegenstände noch von früher, die man in das Grab gelegt hatte. Und eben dieser Sarkophag von dem Pharao. Irgendwann ist ihm das Geld ausgegangen, er hat ein größeres Team gebraucht und dann hat sich so ein britischer Aristokrat bereit erklärt, der hieß Carnarvon, Lord Carnarvon. Der ist dann da auch mit eingestiegen und dann war das eine riesen Pilgerstätte plötzlich, alle wollten zu dem Grab vom Tutanchamun, es war eine riesen Aufregung auch in den Medien. Jeder wollte das sehen und dann ging es irgendwann drum, um den Sarkophag, also der Teil, wo die Mumie des Pharao drin lag. Und da war dann aber eine Inschrift, die gesagt hat, dass niemand diesen Sarkophag öffnen soll. Weil wer den Sarkophag öffnet, den wird ein Fluch treffen. Und die haben dann trotzdem den Sarkophag aufgemacht. Die Briten haben gesagt, ach, das ist doch nur Geschwätz. Und dann ist aber kurze Zeit später eine Kobra bei dem Carter, also dem Archäologen, ins Haus und hat seinen Wellensittich getötet. Und die Kobra, sagt man, war so der Schutzgott der Ägypter, so das war so dieser Vergleich. Und einige Zeit später ist auch dann der Carnarvon, der Lord Carnarvon, an einer mysteriösen Lungenkrankheit gestorben. Und niemand wusste warum. Und dann hat man so irgendwie gedacht, oh, in diesem Fluch ist doch was dran. Und also das war überall Thema, überall in den Medien. Das war die Entdeckung in dieser Zeit. Und wenn man jetzt heute so auf YouTube so Videos anschaut, und sich das so anhört oder wenn man mit Leuten spricht, dann sind alle begeistert. Aber das bezweifelt eigentlich niemand, das ist eine Geschichte, da zweifelt niemand dran. Das ist, hier wird Geschichte gemacht und hier wird vielleicht auch ein bisschen Pfeffer und Salz dazu gestreut, sagt jemand, ein bisschen dazu gedichtet hier und da. Aber das lassen wir so stehen als Wahrheit. Das ist für uns okay, auch in den Geschichtsbüchern. Dann gibt es aber die Bibel, auch eine historische Schrift, wo auch eine Geschichte mit einem Pharao vorkommt. Das war der Ramses zum Beispiel, in der Zeit, wo Moses lebte und auch der Pharao gelebt hat. Und da schreibt die Bibel von diesen 10 Plagen und von der Zeit, wie das Volk Israel in Ägypten war. Und darüber redet man auch, darüber gibt es auch Filme bei YouTube. Aber darüber hat man irgendwann angefangen zu zweifeln, ob das wirklich stimmt. So im 17., 18. Jahrhundert kam dieses Zeitalter der Aufklärung und da haben Theologen angefangen zu zweifeln, ob Mose wirklich der Autor ist. Und man ist dann so weit gegangen, man hat es irgendwann eingeteilt in so verschiedene Sektionen, hat gesagt, das ist der Elohist, weil hier kommt immer dieser Name Elohim vor. Das ist die priesterliche Schrift und das hier ist der Jahwist. Und irgendwann hat man gesagt, Mose hat es gar nicht geschrieben. Und man hat es dann auch viel, viel später hinausdatiert, ins 10. Jahrhundert oder noch später. Und heute ist man auf dem Stand, dass das eine Geschichte ist, die kann man den Kindern vorlesen. Das ist eine schöne Geschichte, aber mehr ist es nicht. Das heißt, die Theologen, die eigentlich das Wort Gottes studieren, haben das zerflettert und haben daraus eine Geschichte gemacht. Und der Hauptpunkt, aber das Hauptthema ist eigentlich die Tora. Also diese 5 Bücher Mose, das ist eigentlich die Bücher, die total zerpflückt wurden. Das Neue Testament zwar später auch, aber die Tora. Und ich habe mich gefragt, warum? Und ich denke, das liegt daran, weil die Tora eigentlich eine Erklärung ist für unsere Welt. In der Tora, also das sind die 5 Bücher Mose, wir nennen sie auch Gesetz manchmal, Gesetz des Mose, da wird die Entstehung dieser Erde wird da beschrieben und die Entstehung der Welt und da wird es einfach deutlich, wenn wir da hinschauen, ist auch der Fall des Menschen, der Fall der Sünde, das wird hier alles erklärt, aber das hören wir halt nicht so gern. Dann gab es eben noch diese zweite Entdeckung, und das waren die Qumran-Rollen. So 1947 hat ein Junge in einer Höhle so ein paar alte Tongefäße entdeckt, und dann hat man die Jesaja-Rolle gefunden. Ich glaube, die ist mehrere Meter lang, ich glaube 7 oder 9 Meter. Und hat man gedacht, jetzt hat man endlich den Beweis, dass das Jesaja-Buch, was man jetzt hat, dass das nicht stimmt. Und plötzlich hat es alles sehr gut übereingestimmt und man war erstaunt, wie klar und präzise diese alten Schriften sind. Trotzdem, das hat nicht gereicht, dass man zu dem Schluss gekommen ist, okay, das, was die Tora schreibt, das ist für uns heute noch gültig. Kein Mensch glaubt mehr an die Bibel heute. Wenn man sich unterhält, dann sagen die Leute, das ist ein Buch für Märchen. Meine Arbeitskollegen sagen, sie lesen es ihren Kindern vor und sie sind froh, solange sie es noch glauben, lesen sie es denen noch vor. Aber wir haben jetzt die Tora in Fokus. Ich habe das Thema Neuer Bund und Alter Bund. Und Alter Bund, das alte Gesetz, meint ja immer die Tora. Also die Tora ist das Zentrum vom Alten Testament. Es gibt noch diese Unterteilung von den Propheten und den Schriften, aber die hängen sich eigentlich an die Tora dran. Also für die Juden ist die Tora das Zentrum. Und somit auch der Bund mit Abraham und auch der Bund mit Mose. Das ist dieser Vergleich, so das Alte Testament ist der alte Bund und das Neue Testament ist der neue Bund. Der alte Bund ist der Bund mit Mose und der neue Bund, der Bund mit Jesus. Und heute spreche ich über den neuen Bund, und zwar den zweiten Teil von dem neuen Herz und von dem neuen Geist aus Hesekiel 36. Und da habe ich eine super Stelle entdeckt und die möchte ich uns heute nahebringen, und da, glaube ich, möchte Gott heute zu uns sprechen. Aber bevor ich da hinkomme, müssen wir ein paar Grundlagen verstehen von der Tora her, vom ersten Buch Mose. Deswegen fange ich jetzt auch mal an zu lesen. Und zwar 1. Mose 2, Vers 16. Da geht es darum, dass Gott ja den Garten Eden gepflanzt hat, im Kontext. Und den Mensch reinsetzt in diesen Garten, in Vers 15. Und hat da schöne Bäume hingemacht. Und dann in Vers 16 sagt er, da gibt es aber einen Baum, und von dem Baum darfst du nicht essen. Vers 16, und Gott, der Herr, gebot dem Menschen und sprach, du darfst essen von allen Bäumen im Garten, aber vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen sollst du nicht essen. Denn an dem Tage, da du von ihm issest, musst du sterben, musst du des Todes sterben. Gott setzt den Menschen Garten Eden und sagt, du darfst alles essen, aber nicht von dem Baum der Erkenntnis von Gut und Böse. Wenn du davon isst, wirst du sterben. Es gibt noch einen anderen Baum, den Baum des Lebens. Davon durfte er essen, aber nicht vom Baum der Erkenntnis von Gut und Böse. Und dann passiert Folgendes, und das lesen wir in 1. Mose 3, Vers 4. Jetzt kommt die Schlange zum Mensch, zum Adam. Und zu Eva und fängt an so zu reden und sagt zum Weib in 1. Mose 3, Vers 4, die Schlange sprach zum Weib, ihr werdet keineswegs des Todes sterben. Also sie sagt quasi zum Mensch, zum Weib, hey, das, was Gott gesagt hat, das stimmt gar nicht. Der Teufel stellt das in Frage, was Gott sagt, und sagt, hey, das stimmt doch gar nicht. Ihr werdet doch nicht sterben. Also der Teufel kommt hier mit einer Lüge in Form der Schlange. Und dann Vers 5, sondern Gott weiß, an dem Tag, da ihr davon esst, werden eure Augen aufgetan. Jetzt kommt der Teufel wieder mit einer Wahrheit und sagt, dass die Augen aufgetan werden. Und das stimmt auch, wie wir später sehen. Und ihr werdet sein wie Gott. Jetzt kommt wieder eine Lüge und eine Wahrheit. Das stimmt, das sehen wir auch später. In dem Moment, wo sie davon essen, werden sie sein wie Gott, weil sie jetzt Gut und Böse erkennen. Vielleicht muss ich den Kontext erklären. In 1. Mose 3, Vers 22 heißt es ja, und Gott, der Herr, sprach, siehe, der Mensch ist geworden wie unser einer und weiß, was Gut und Böse ist. Also es stimmt, was die Schlange da sagt, Der Mensch ist von der Frucht und er wird wie Gott, weil er jetzt Gut und Böse unterscheiden kann. Das ist so eine Mischung. Er sagt, hey, esst doch davon, ihr werdet nicht sterben, sondern die Augen werden euch aufgetan, ihr werdet sein wie Gott. Jetzt bin ich wieder in 1. Mose 3, Vers 5. Und ihr werdet wissen, was gut und böse ist. Vers 6, und das Weib sah, dass es von dem Baum gut zu essen wäre und dass er eine Lust für die Augen wäre und verlockend, weil er klug machte. Und sie nahm von der Frucht und aß und gab ihrem Mann, der bei ihr war, und er auch er aß davon. Und das ist entscheidend für die Weltgeschichte. Das ist eigentlich der erste Moment, wo der Mensch sich widersetzt von dem, was Gott für ihn möchte, von dem Gebot Gottes, und isst von diesem Baum der Erkenntnis. Und dann passieren zwei Dinge, und die sind auch entscheidend. Erstens, der Mensch stirbt, und zweitens, der Geist stirbt, und zweitens, das Herz des Menschen stirbt. Und das versuche ich heute zu erklären. Also Gott sagt ja davor, wenn ihr davon esst, werdet ihr des Todes sterben. Und in der Ursprache, also Hebräisch, steht jetzt hier so ein Kontinuum, da steht, ihr werdet sterbend sterben. Also es wird so ein sterbendes Sterben sein. Und das ist das eine. Und das zweite, was passiert, ist, dass das Herz stirbt, weil es sich erhebt in Stolz. Weil Stolz heißt hier, es war verlockend, es war eine Lust für die Augen und es war was, was klug macht. Stolz heißt hier, der Mensch nimmt jetzt die Position Gottes ein und wird jetzt klug, kann Gut und Böse unterscheiden, und es erhebt ihn in Stolz, weil er ist jetzt wie Gott. Stolz heißt quasi, ich möchte das, ich möchte von dieser Frucht essen und ich will das. Stolz sagt das, was es selber will, aber Stolz macht das Herz tot. Und jetzt sind zwei Dinge passiert vom Essen von dieser Frucht. Erstens, der Mensch ist tot und das Herz ist tot. Und das müssen wir jetzt verstehen, und deswegen habe ich heute euch so ein Menschenbild mitgebracht. Das habt ihr bestimmt schon mal gesehen. Jemand hat mich schon mal angesprochen, ob das ein Peace-Zeichen ist. Ist es nicht. Es ist diese Dreiteilung. Die finden wir zum Beispiel im Neuen Testament, 1. Thessaloniker 5, Vers 23, wo es geht um Leib, Seele und Geist. Oder Hebräer 4, Vers 12, das Wort Gottes ist schärfer und zweischneidig wie ein Schwert, das es scheidet Mark, Seele und Geist. Leib, Seele und Geist meint es. Also die Bibel macht eine Unterscheidung zwischen Leib, Seele und Geist. Der Mensch hat drei Komponenten. Er hat diesen Leib hier. Er hat die Seele, das sind die Gefühle, und er hat den Geist. Und das ist wichtig zu verstehen, das biblische Menschenbild ist diese Dreiteilung. Andererseits kann man das aber auch nicht trennen. Es gibt auch in 1. Mose 2, Vers 7 dann dieses Bild, wo es heißt, der Mensch ist eine Seele. Und nach diesem Menschenbild sind diese Geist, Seele, Leib eigentlich alles eins. Und es ist auch wichtig zu verstehen, wenn die Bibel zum Beispiel sagt, dass der Mensch stirbt, dann meint sie immer, alles stirbt, aber gestorben ist nur ein bestimmter Teil. Also das lässt sich zum einen nicht trennen, Geist, Seele, Leib. Und zum anderen wird es im Neuen Testament, was sehr vom Griechischen beeinflusst ist, wird es aber aufgetrennt. Aber es lässt sich eigentlich nicht trennen. 1. Mose 2, Vers 7, der Mensch ist eigentlich eine Seele, eine lebendige Seele. Aber um es zu verstehen, müssen wir es trennen. Und wenn Gott sagt, ihr werdet sterben, warum hat dann der Mensch noch gelebt? Das ist halt das Problem. Und das versuche ich jetzt zu erklären. Was gestorben ist, ist der Geist. Und das ist die geistliche Beziehung zu Gott. Und was gestorben ist, ist unser Herz, was jetzt aus Stein ist. Das ist zu Stein geworden. Was weiterlebt, ist der Leib, also meine Hände, meine Füße, mein Körper und die Seele. Und das sind meine Gefühle, meine Emotionen. Das hat weitergelebt, aber der Geist, also die Beziehung zu Gott, ist gestorben. Und das ist der Zustand nach dem Sündenfall. Dass die geistliche Beziehung zu Gott ist tot. Der Mensch ist geistlich tot. Er kann nicht mehr zu Gott kommen. Gott erreicht ihn zwar hier noch, da und da noch, aber er kommt nicht mehr zu Gott. Und jetzt passiert Folgendes, jetzt kommen ja diese Bundesschlüsse, Gott tritt einen Bund mit Abraham, weil Gott will wieder in diese Beziehung vom Garten Eden. Gott will zurück zu dem, was in Eden war, nämlich dass er mit Adam und Eva einfach wandelte im Garten. Und das ist auch heute der Kern meines Themas. Gott sucht die Intimität mit uns, er möchte wieder bei uns sein. Er hat ein Verlangen danach, uns nahe zu sein. Und als ich darüber nachgedacht habe, wurde mir das so groß irgendwie. Nicht wir wollen nur Gott nahe sein, sondern Gott will ganz nah bei uns sein. Das ist, Gott hat Gefühle, Gott hat ein Herz, Gott hat ein Verlangen. Ich weiß gar nicht, ob wir das verstehen können. Er will bei uns sein. Das wünscht er sich, das erfüllt ihn, das macht ihm Freude. Das ist das, wofür wir geschaffen sind, warum er uns geschaffen hat. Er will uns nah sein. Und das war aber zerstört. Und deswegen hat Gott nur ein einziges Ziel. Wie komme ich wieder in die Nähe zu den Menschen? Wie komme ich ihnen wieder nahe? Jetzt trennt uns die Sünde. Er musste den Mensch aus dem Garten rausschmeißen. Auch, dass er nicht mehr von dem Baum des Lebens ist, weil das durfte so nicht weiterleben. Wie kommt er wieder nahe? Und deswegen schließt Gott einen Bund. Einmal mit Noah oder auch schon mit Adam. Aber so dieser erste richtig große Bund ist eigentlich der Bund mit Abraham. Und das sagt der Abraham, dass er ihn zu einer großen Nation macht. Und er verheißt ihm ein Land und er verheißt ihm, dass aus seinem Same jemand kommen wird, ein Retter. Und dann nach Abraham kommt der zweite Bund und das ist der Bund mit Mose, das ist das Alte Testament. Und dann kommt der Bund mit David noch und dann kommt irgendwann der neue Bund und das ist der Bund mit Jesu. Und diese Bundesschlüsse, die Gott macht, die macht er deswegen, weil er in eine Beziehung wieder will. Er schließt einen Bund und sagt, hier habe ich eine Verheißung für dich, ich will in eine Beziehung, ich will in diese Nähe. Und jetzt hat es aber nicht funktioniert mit dem alten Bund und deswegen verheißt Gott einen neuen Bund. Und dazu lese ich jetzt Hesekiel 36, Vers 26 und 27. Vers 26, und ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist in euch geben und will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Ich will meinen Geist in euch geben und ich will solche Leute euch machen, die in meinen Geboten wandeln und meine Rechte halten und danach tun. Und ihr sollt wohnen im Lande, das ich euren Vätern gegeben habe und sollt mein Volk sein und ich will euer Gott sein. Also ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist geben. Hier finden wir quasi die Essenz. Gott sagt, okay, das funktioniert nicht, ihr seid hochmütig, euer Herz ist trotzig und verzagt und euer Geist ist tot, aber ich verspreche euch jetzt einen neuen Bund. Und in diesem neuen Bund werde ich die Möglichkeit schaffen, wie wir wieder in Beziehung kommen. Das mit dem alten Bund hat ja nicht so gut geklappt mit der Beziehung, weil die Menschen das Gesetz nicht erfüllt haben und weil sie dadurch nicht zu Gott kommen. Aber ich will einen neuen Bund schaffen. Und in diesem neuen Bund geht es mir um eine Sache, dass ich wieder die Möglichkeit schaffe, mit euch in Beziehung zu treten. In dem neuen Bund geht es nur um diese eine Sache, dass Gott wieder in unsere Nähe kommen kann, dass er mit uns in diese Intimität kommt. Und deswegen geht es in dem neuen Bund auch gar nicht mehr um das Gesetz, was wir tun, sondern es geht jetzt darum, dass wir in diese Liebesbeziehung kommen. Die Bibel ist, da geht es auch gar nicht um das Gesetz, sondern es geht um die Liebesbeziehung. Der neue Bund und Jesus, das ist alles eine Sache von Beziehung. Und dieser alte Bund, der mit Mose, der kam nur dazwischen aus einem bestimmten Grund. Nämlich, das wird in Galater erklärt, aber ich lese es jetzt nicht alles, sonst wird es zu schwer theologisch. Aber in Galater 3 wird es erklärt, dass der alte Bund, also das Gesetz wird es genannt. Was bedeutet Gesetz nochmal? Das haben wir in unserer Bibel-Begleitmaterial, kann man es lesen. Das Gesetz meint dann, was? Die Tora, genau. Und mit der Tora, also manchmal steht auch Gesetz und Propheten, oder manchmal steht Gesetz, Propheten und Psalmen. Also mit der Tora meint sie auch das Alte Testament, aber sie meint eigentlich die Tora. Und was ist der Kern der Tora? Das Zentrum? Die 10 Gebote. Genau, weil die 10 Gebote, das sind die, die jetzt nicht ein Mensch geschrieben hat, sondern die wurden mit dem Finger Gottes geschrieben. Das ist eine ganz andere Ebene, die sind von Gott selbst in Stein geschrieben. Und nochmal, das Zentrum von den 10 Geboten ist noch ein Gebot, und das ist ein Gebot, nämlich das Liebesgebot. Ihr sollt oder ihr werdet mich lieben. Und dieses Gesetz, also diese 10 Gebote und diese ganzen Gebote kamen aus zwei Gründen, zwei möchte ich nennen. Ein Grund ist, damit wir diese Sünde erkennen, dass das Volk Israel erkennt, dass es nicht schafft, dieses Gesetz zu erfüllen. Das war ganz wichtig. Deswegen war das Gesetz auch so klar und deutlich. Und als Jesus im Neuen Testament in der Bergpredigt wiederholt er ja das Gesetz und sagt, euren Vätern ist gesagt, ich aber sage euch, er verschärft es nochmal und möchte den Leuten sagen, hey, das will euch nur eure Sündhaftigkeit zeigen und dass ihr es selber nie schafft, gerecht zu sein. Und das war ja das Problem, die Pharisäer wollten gerecht sein. Deswegen ist das Gesetz gekommen, dass wir erkennen, dass wir Gnade brauchen, dass wir Hilfe brauchen, dass wir sündig sind. Und der zweite Punkt ist, warum das Gesetz gekommen ist, ist, es sollte unser Zuchtmeister, schreibt Luther, auf Jesus sein. Das muss ich vielleicht erklären. Das steht im Griechischen, das Gesetz soll unser Pädagoge sein auf Jesus hin. Ein Pädagoge, wisst ihr bestimmt, was das ist. Der Pädagoge erzieht. Aber das finde ich noch ein bisschen nicht so schön. Also das Gesetz so als Erzieher. Aber der wahre Hintergrund, oder hier hilft immer mal so eine Wortstudie. Päda ist griechisch, ist das Kind. Und Ago heißt gehen. Der Pädagoge ist der, der mit dem Kind geht. Und der Ursprung von diesem Wort kommt daher, dass reiche Leute früher einen Sklaven hatten. Und der Sklave war dafür zuständig, dass ihr Kind oder ihre Kinder begleitet wurden in der Schule. Der Sklave war extra abgestellt, extra ein Sklave, der mit dem Kind geht. Der Peda, das Kind, und der Ago, der geht nur mit diesem Kind und begleitet dieses Kind in seiner Entwicklung als Schüler und auch als Mensch ganzheitlich. Das heißt, der Pädagoge ist jemand, der bringt das Kind irgendwo hin. Und der Pädagoge auf Christus hin, wenn das Gesetz der Pädagoge ist, dann ist es der Begleiter und derjenige oder dasjenige, das uns zu Christus bringt. Das heißt, das Gesetz des Mose musste kommen, weil es uns zu Christus bringt. Und deswegen ist das Alte Testament nicht weg. Jesus sagt, kein Strich oder kein Jota wird vergehen, Matthäus 5, Vers 17. Und ich bin auch nicht gekommen, um das wegzumachen, sondern zu erfüllen. Und das Gesetz ist ganz wichtig, weil es uns das Gesetz zu Christus bringt. Es ist der Pädagoge zu Christus hin. Dieser Sklave, der uns zu Christus bringt. Und deswegen können wir das Gesetz auch nicht komplett durchstreichen, das ist da. Aber das Gesetz verliert jetzt seine Gültigkeit in Christus. Das Gesetz als Mittel der Gerechtigkeit, das hat nicht funktioniert. Niemand wurde gerecht durch das Tun. Aber es bringt uns zu Christus und die Gerechtigkeit kommt jetzt aus Glauben in Christus. Und das ist das Ziel vom Gesetz. Und deswegen ist es da und deswegen hat es Gott gegeben. Aber wir sind jetzt nicht mehr unter dem Gesetz. Wir werden jetzt gerecht durch Christus und durch Glauben und durch das Wirken des Geistes. Und wir stehen jetzt unter einem neuen Gesetz. Und dieses neue Gesetz, von dem in Hesekiel 36 gesprochen wird, dieses neue Herz und dieser neue Geist und Jeremia 31, dieses neue Gesetz konzentriert sich jetzt auf eine Sache, nämlich auf dieses eine Gebot, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all deiner Kraft und deinen Nächsten wie dich selbst. Das neue Gesetz konzentriert sich nur noch auf diese Liebesbeziehung. Das ist der Höhepunkt. Und es findet darin seine Erfüllung. Und hier komme ich zurück zu diesem Vers, Hesekiel 36, was auch das Hauptthema ist eigentlich, wo es heißt, ich gebe euch einen neuen Geist und ein neues Herz. Ihr werdet mein Volk sein und ich will euer Gott sein. Das heißt, das Ziel des Gesetzes und die Verheißung in diesem neuen Bund mit Jesus ist, dass Jesus oder dass die Bibel hier verheißt, es wird einen neuen Bund geben und in diesem neuen Bund werde ich euer Gott sein und ihr werdet mein Volk sein, weil ich euch einen neuen Geist gebe. Dieser tote Geist wird durch die Wiedergeburt lebendig gemacht und ein neues Herz, nämlich ein fleischernes Herz, was jetzt nicht mehr stolz ist, sondern was beschnitten ist und was jetzt Gott gehorchen kann. Der neue Bund ist der Bund, in dem Gott unser Gott ist und wir sein Volk. Und es ist dieser Bund, der durch Jesus so eine Ebene von Intimität schafft. Darum ging es. Und das Gesetz, das war nur ein Schatten. Das muss ich jetzt aber erklären. Da habe ich überlegt, ob ich heute eine Taschenlampe mitnehme. Habe ich aber nicht. Ich habe gedacht, hier gibt es bestimmt Schatten. Aber ich lese erstmal noch den Vers vom Schatten. Der müsste Hebräer 10, Vers 1. Das Gesetz ist ein Schatten. Also wenn was ein Schatten ist, wo ist denn dann... Also der Notenständer wirft jetzt einen Schatten. Wenn ihr den Schatten seht, sieht er aus wie der Notenständer. Aber das sagt Hebräer 10, Vers 1, der Schatten ist nur ein Abbild von dem Wirklichen. Hebräer 10, Vers 1, denn das Gesetz hat nur einen Schatten von den zukünftigen Gütern, nicht das Wesen der Güter selbst. Also das Gesetz hat nur einen Schatten oder die Dinge des Gesetzes, was da alles geschrieben steht, ist nur ein Schatten. Aber nicht das Wesen selbst. Und was ist das Wesen selbst? Das Wesen selbst ist aus meiner Sicht Christus. Weil das Gesetz ist ja der Erzieher auf Christus hin. Und Christus, Jesus Christus ist dieses Licht der Welt. Und dieser Schatten, der da geworfen wird, das sehen wir im Alten Testament. Und ich gebe euch ein Beispiel dafür, wie das Gesetz ein Schatten ist und wie das eigentlich ist, das, was in Zukunft kommt, nämlich Christus. Also, ihr kennt ja diese Stiftshütte. Ein anderes Wort ist Zelt. Wer von euch geht gern zelten? Oh, gibt tatsächlich ein paar Camper. Also es gibt auch Leute, die nicht so gerne campen. Ich bin auch, eigentlich auch gerne am Campen. Zelten, das ist schon, da bist du komplett in der Natur. Und wenn du dein Zelt dabei hast, dann hast du deine Wohnung dabei. Und im Gesetz, also im Alten Testament, Altes Testament ist ja auch das Gesetz, ist die Tora, das ist ja alles eins. Also im Alten Testament wollte Gott ja wieder bei seinen Menschen wohnen. Und deswegen hat er dieses Heiligtum geschaffen. Das Tabernakel heißt es auf Englisch. In der katholischen Kirche gibt es noch ein Tabernakel. Und auch ein Heiligtum. Ich glaube, im Heiligtum ist die Monstranz, aber ich weiß es nicht mehr genau. Das Tabernakel steht auch ganz vorne in der Mitte. Genau, da muss man sich auch verbeugen vor dem Tabernakel, weil es ist Heiligtum. Das Heiligtum ist der Ort, wo Gottes Gegenwart ist, da, wo Gott selbst wohnt. Und Tabernakel, das Wort dafür bedeutet eigentlich, Gott zeltet da. Und es heißt, ich habe da auch einen Vers, ich lese ihn jetzt nicht vor, dass Gott wohnte unter den Menschen. Weil Gott will ja wieder in diese Beziehung, er will ja ihr Gott sein und sie sollen sein Volk sein. Und deswegen tabernakelt Gott, er zeltet, er ist quasi ein Camper, er tabernakelt bei seinem Volk, weil er hat dieses Verlangen, ganz nah bei seinem Volk zu sein. Aber er kann da nicht hin wegen der Sünde. Er kann da nicht hin wegen dem Stolz des Menschen. Das würde alles vernichten, das geht nicht. Trotzdem will er da sein. Deswegen schafft er dieses Tabernakel mit dem Heiligtum, wo Gott wohnt, weil er wenigstens das Gefühl haben will, jetzt bin ich nah bei dem Menschen. Aber so soll es ja nicht bleiben, sondern er will ja irgendwann wieder ganz nah zu dem Menschen. Und deswegen ist dieses Tabernakel ein Bild für Christus. Das Gesetz ist hier ein Bild und ein Erzieher auf Christus hin. Weil um was es eigentlich geht, ist Jesus Christus. Es geht darum, dass Jesus Christus wieder diese Beziehung herstellt zu Gott, dem Vater. Und das ist das, warum Jesus Mensch wird. Damit er wieder diese Beziehung herstellt, damit er uns ein neues Herz geben kann und einen neuen Geist in der Wiedergeburt. Und deswegen ist das Gesetz da. Es geht gar nicht um das Gesetz, es geht um Christus. Es geht nur um Christus und es geht nur um diese Liebesbeziehung. Und jetzt kommen wir ins Neue Testament. Wir haben letzte Woche diese Predigt gehört, Johannes 1, Vers 1, dass Jesus des Logos war. Und dann entscheidend aber, Johannes 1, Vers 14, und das Wort, also das Logos, also Jesus, wurde Fleisch und wohnte mitten unter uns. Und hier haben wir das gleiche Wort, nämlich Tabernakelte, er zeltete mitten unter uns. Jesus wird jetzt Mensch, Gott wird Mensch und wohnt unter uns. Und geht dann an das Kreuz und überwindet diese Barriere zwischen Mensch und Gott und schafft durch das Kreuz wieder die Möglichkeit, dass der Mensch wieder in diese Beziehung kommt. Das ist das Ziel und das ist das, warum Jesus kommt. Er wohnt unter den Menschen, er will wieder ganz nah sein, deswegen muss er auch Mensch werden. Und er stellt diese Beziehung wieder her. Und er gibt uns heute Morgen in diesem Gottesdienst, aber auch in unserem Leben als Christen, die Möglichkeit, in diese Beziehung zu treten, in diese Liebesbeziehung. Er will dir nah sein. Gott will unser Gott sein und wir sollen sein Volk sein. Und sogar im neuen Jerusalem, in der Offenbarung 21, wo dieses neue Jerusalem kommt, heißt es dann, das muss ich vielleicht lesen, Offenbarung 21, Vers 3. Und ich hörte eine große Stimme von dem Thron her, die sprach, siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen, und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden sein Volk sein, und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein. Das ist das Höchste, was es gibt, dass wir bei Gott wohnen, dass wir sein Volk sind und er unser Gott. Und das zieht sich durch die ganze Bibel durch. Wir finden da über 20, ich glaube 28 Stellen allein im Alten Testament, dass Gott unser Gott ist. Aber es müssen zwei Dinge passieren, dass wir in diese Beziehung kommen. Das wird in Kolosser beschrieben. Kolosser 2, Vers 11. Da geht es jetzt um die Beschneidung des Herzens in ihm, also in Christus, seid ihr beschnitten worden mit einer Beschneidung, die nicht aus Händen geschieht. Als ihr nämlich euer fleischliches Wesen ablegtet in der Beschneidung durch Christus. Mit ihm seid ihr begraben worden und so weiter. Und dann Vers 13, tot wart, die ihr tot wart in Sünden, in der Unbeschnittenheit eures Fleisches und hat uns vergeben alles Sünden. Das Neue Testament erklärt jetzt, was passieren muss. Unser Herz braucht eine Beschneidung. Und in dieser Beschneidung, das finden wir in Kolosser 2, Vers 11, ihr dürft es gerne nachlesen, eine Beschneidung, die nicht mit Händen geschieht, sondern durch den Heiligen Geist, heißt es an anderer Stelle. In dieser Beschneidung wird unser Herz jetzt beschnitten, unser Stolz wird beschnitten. Und in dieser Beschneidung, die dir tot war in der Unbeschnittenheit eures Fleisches, werden wir lebendig gemacht. Und vergeben alle Sünden. Und unsere Sünden werden vergeben. Also zwei Dinge passieren jetzt durch Christus. Erstens, unser Stolz wird beschnitten. Wir demütigen uns vor ihm. Wir geben uns ihm unser Leben. Und das ist eine absolute Stolzgeschichte. Wir sagen nicht mehr ich, sondern du. Stolz heißt ja immer ich. Wir sagen du. Und unser Geist wird wieder lebendig gemacht. Durch die Wiedergeburt bekommen wir diesen neuen Geist, der jetzt wieder Gott dienen kann. Und als Menschen des neuen Bundes haben wir jetzt diese Möglichkeit, ganz nah in diese Beziehung zu treten. Es geht sogar so weit, dass Jesus, der tabernakelt in uns. Wir sind ein Tempel des Geistes. Und oft sind wir aber zwar connected, wie auf Facebook, ich habe einen Freund hier, auf WhatsApp, wir sind gut connected mit Gott, aber manchmal ist Gott doch eher nur so ein Mieter, der bei uns wohnt, der klopft ab und zu an, dann lassen wir ihn rein, weil unser Ego, unser Ich, diese Sehnsucht zu sein wie Gott und dieses Unterscheiden, was ist gut und böse und jetzt tue ich was Gutes, dieses Ego sich doch immer wieder aufspielt. Wir sind zwar geistlich wiedergeboren, wir haben ein neues Herz, aber unser Leib, unsere Seele, das nennt die Bibel Fleisch, das bäumt sich immer wieder auf. Da kommt irgendwie Stolz rein. Und Stolz ist immer, dass ich was tue, was ich denke, was gut ist. Und dieser Stolz braucht eine Beschneidung, um im neuen Bund auf dieser Ebene der Intimität zu sein, ist es entscheidend, dass unser Herz beschnitten wird. Und dann kommen wir in dieses neue verheißene Land und diesen neuen Bund. Die Beschneidung einmal als Zeichen, dass wir sein Volk sind. Und wenn der Teufel kommt und uns angreift, dann können wir sagen, guck mal, unser Herz ist hier beschneiden. Aber die Beschneidung auch als ein Prozess, zu sagen, ich lege meinen Stolz ab und ich lasse mich beschneiden. Und Gott lässt es zu in eurem Leben, weil er will, dass unsere Herzen beschnitten werden, dass Probleme in euer Leben kommen. Alles dient uns zum Besten. Die Dinge, die gerade in deinem Leben sind, die sollen dir zum Besten dienen. Und zwar zu der einen Sache, dass unser Herz beschnitten wird, unser Stolz. Und das ist was sehr Schmerzhaftes. Ich weiß nicht, wer Beschneidung kennt. Beschneidung ist was sehr Schmerzhaftes. Das haben die damals noch mit einem scharfen Stein gemacht. Heute macht man das operativ und mit einer Vollnarkose. Aber unser Herz muss beschnitten werden, unser Stolz, damit wir in dieser Beziehung bleiben, dass Gott nicht der Mieter ist, der ab und zu mal anklopft, sondern dass wir diese Beschneidung am Herzen zulassen. Und die Gemeinde in den letzten Tagen ist aus meiner Sicht eine Gemeinde, die das lebt, dass sie die Beschneidung des Herzens zulässt und dass sie aber auch diesen geistlichen Menschen füttert. Jesus sagt zu Laodicea, sagt er, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Laodicea ist ja das Bild für die Endzeitgemeinde, sagen manche Theologen. Er klopft an, weil er will nicht mehr nur Mieter sein, sondern er will, dass wir die Tür des Herzens aufmachen. Das heißt, im neuen Bund und in diesem Leben sind wir einmal Beschnittene, weil wir den Stolz ablegen. Und wir sind aber auch die, die in dieser Intimität leben und die diesen Geist füttern. Und die dieses geistliche Leben leben, indem wir Bibel lesen, indem wir auch zum Beispiel in Zungen beten, sagt Paulus, das ist eine Erbauung von uns selbst. Wir lesen sein Wort, wir verbringen Zeit in der Beziehung mit ihm. Und da will Gott uns haben, in der Beziehung mit ihm. Und deswegen muss er unser Herz beschneiden. Einmal in der Bekehrung wird es beschnitten, aber er will es auch jetzt beschneiden. Und dagegen wehren sich tatsächlich viele Christen. Die Welt wehrt sich sowieso dagegen, weil sie ist stolz. Aber auch viele Geschwister, weil ihnen das wehtut, weil sie nicht in diese Prozesse wollen, die schmerzhaft sind. Sie wollen nicht, dass ihr Herz beschnitten wird, weil das tut weh. Aber Gott muss und möchte unser Herz immer wieder beschneiden und dich in den Prozess bringen, in den Prozess der Heilung und Befreiung. Nachdem Josua und das Volk Israel beschnitten wurde, erst dann konnten sie in das verheißene Land. Sie konnten nicht unbeschnitten da rein. Es braucht die Beschneidung unseres Herzens, um in diese Verheißung des neuen Bundes zu kommen. Und deswegen gibt es zwar Prediger, die predigen viel von den Verheißungen, und die Verheißungen sind großartig. Wir sind versetzt in das Reich des Lichts und wir haben alles geistliche Erbe. Aber um in den Verheißungen des neuen Bundes zu leben, braucht es die Beschneidung des Herzens. Und es braucht, dass wir nicht ein Facebook Jesus haben oder eine WhatsApp-Beziehung, sondern dass wir dieses Klopfen hören, wo Jesus anklopft und sagt, ich möchte reinkommen und ich möchte mit dir Mahlsgemeinschaft. Das ist die höchste Form von, nicht die höchste, aber das ist eine sehr hohe Form von Gemeinschaft. Ich möchte mit dir Mahlsgemeinschaft haben. Und dieser Jesus klopft heute Morgen bei uns an, auch wenn wir vielleicht gar nicht damit gerechnet haben. Manchmal ist ja auch Gottesdienst auch nur eine Facebook-Beziehung. Aber er klopft an und sagt, ich möchte mit dir das Mahl halten, ich möchte mit dir reden, ich möchte dir was zeigen von mir, ich möchte dir Mut machen, ich möchte hineinsprechen in dein Leben, ich möchte reinkommen, ich möchte mit dir essen, gemeinsam. Auf dieses Klopfen will ich jetzt reagieren. Durch ein Gebet zu ihm. Zur Predigt sage ich jetzt schon mal Amen, auch für den Cut.